Willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Anfang. Wir sprechen ja mit Frauen, die einen Neuanfang gemacht haben, die gesagt haben, Alter ist mir eigentlich Wurst, ich möchte was Neues probieren. Und heute geht es um eine Frau, da muss ich sagen, da habe ich mich persönlich auch sehr drauf gefreut, weil ich sie gefühlt jahrelang begleitet hat bei Einsatz in vier Wänden. Ja, das war so. Und irgendwie habe ich auch immer mit viel Bewunderung auf die Karriere geblickt, weil da so viel Selbstbewusstsein hinterstand, also aus meinem Blick. Tine Wittler ist heute zu Gast. Viel Spaß beim Reinhören.
Mir ist richtig der Arsch auf Grundeis gegangen. Also ich wusste gar nicht immer, ob ich das alles stemmen kann. Es gab viele Nächte voller Verzweiflung. Ich habe keine Angst mehr, was zu verpassen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das alles mitgenommen.
Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit Ilka Petersen.
Das Großstadtleben aufgegeben für ein altes Fachwerkhaus im Wendland. Herzlich willkommen, Tine Wittler.
Einen wunderschönen. Moin.
Moin. Du sag mal, eigentlich sagst du ja du jetzt so, mal, ja. Schminken und so ist nicht mehr. Wie Straßenbereifung hast du es genannt. Ne? Hast du die heute an?
Die Stadtbereifung. So. Also die Stadtbereifung, das sind alle Stiefelchen mit Absätzen, die ich noch besitze. Die Stadtbereifung lebt auf der oberen Etage im alten Fachwerkhaus und wird allerseltenst noch benutzt, weil ich würde mich ständig auf die Fresse legen, ne?
Jetzt muss also, ich mal gucken, was hast du denn?
Ich habe die Landbereifung an.
Das ja, heißt, die Flache. Du wusstest, das NDR-Gelände ist groß.
Ja, ja, nichts mit Absätzen und so. Also ehrlich gesagt, warum?
Ja. Ja, aber trotzdem, so schminken und so, du hast dich ja total zurecht gemacht, coole Klamotte an.
Das
so,
findest ne? du eine coole Klamotte?
Also ich bitte dich, das ist ein kupferfarbenes Netzoberteil da,
nein,
was ich da sehe.
Nein, das ist ein Kleid.
Ja, aber zum Kleid gehört es, aber ich meine, das ist also, ja schon...
Also das ist mein Lieblingsschlonskleid.
Ehrlich?
Ja.
Dann möchte ich, dass du irgendwann mal das anziehst, wo du sagst, es ist nicht schlonsig. Weil ich würde sowas ehrlich gesagt anziehen, wenn ich irgendwo hingehe.
Dafür, naja, das Ding ist so Lieblingsteile, die, das ist ja so, die ziehst du über und du fühlst dich wohl. Mhm. Und mir geht's so mit Kleidern, weil das ist ein Teil, zack, über den Kopf, fertig angezogen.
Apropos Style, also Einsatz in vier Wänden. Außerdem hast du auch ein Buch geschrieben, wo es auch darum geht, dass man sich mit seiner Umgebung und der Einrichtung wohlfühlen soll. Was sagst du jetzt hier so zum Studio? Kannst du ruhig sagen. Wir sind doch nicht so.
Naja, das ist ein Arbeitsplatz, der ja nun auch nicht von einer Person genutzt wird, sondern rein, raus. Insofern würde ich hier jetzt keine gestalterischen Grundlagen anwenden wollen.
Aber du fühlst dich wohl, also wir können damit arbeiten, ja?
Du, solange das Stühlchen bequem ist und ein Glas Wasser vor mir steht, bin ich happy.
Du kannst alles haben, was du willst. Ich habe sogar Tee für dich gekocht hier.
Ich und Tee? Wenn ich einen Tee trinke, kannst du davon ausgehen, dass es mir unfassbar schlecht geht. Dann habe ich Männergrippe und leide.
Okay.
Ansonsten trinke ich nie Tee, nur wenn ich richtig, richtig krank bin.
Guck mal, und ich habe dich so eingeschätzt, dass du so eine Ingwer-Tee-Frau bist. Ich habe heute Morgen frischen Ingwer-Tee
Ingwer-Likör. Ah, darauf ist, können wir uns
den Schnaps habe ich vergessen. Ist noch vor 12, da fange ich nicht an. So, aber wir können damit arbeiten und ich würde sagen, ich habe jetzt noch ein paar Schlagzeilen zu dir, dass die Leute so ein bisschen wissen, in welche Richtung wir heute segeln. Also,
ich bin gespannt.
10 Jahre lang moderierte Tine Wittler den Einsatz in vier Wänden. Und jetzt ist sie im Grunde selbst im Einsatz für ihr persönliches Glück. Und das Motto dieser Frau, die einen kennen mich, die anderen können mich. Also wenn das mal kein geeignetes Mindset für einen Neustart ist. Also dieses Ding mit dem Wendland, es ist wirklich so, du hast gesagt 2017 Hamburg, ich kann nichts mehr mit dir anfangen, ich gehe jetzt voll aufs Land, in so ein kleines Dorf.
Ja. Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, Hamburg, ich kann mit dir nichts mehr anfangen. Also Hamburg ist für mich immer noch die schönste Stadt der Welt und war ja auch 25 Jahre lang mein Hauptzuhause. Aber es kam dieser Punkt, wo, also die Stadt hat mich auch 25 Jahre lang inspiriert. Und dann kam dieser Moment, wo ich erkennen musste, dass sie keine Inspiration mehr war, sondern eine Belastung. Es war alles zu viel. Zu viel Lärm, zu viel Verkehr, zu viele Eindrücke, zu viele Menschen. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich nicht mehr richtig arbeiten konnte. Ich konnte mich nicht mehr auf meine Bücher konzentrieren oder auf meine Bühnenprogramme oder auf meine Chansons und hatte irgendwie das Gefühl, dass ich... Es hat ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden habe, es war die Stadt, ne?
Also ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich hatte jetzt, glaube ich, als erstes, wenn ich so merke, oh, ich bin irgendwie überfordert, nervt mich alles, im Job läuft es auch nicht so richtig, dann würde ich wahrscheinlich als erstes gucken, was ist mit dem Job? Mhm. Was ist mit dem Mann? Mhm. Was ist mit den Freunden? Also auf die Stadt würde ich jetzt nicht so kommen. Wie war das bei dir?
Ähnlich. Also ich habe alles auf den Prüfstand gestellt. Das ein oder andere Streitgespräch provoziert.
Um mal zu gucken, ob die Ehe noch funktioniert.
Und das war es aber alles nicht. Und irgendwann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern. Und zwar, ich habe ja damals in Rissen gelebt und war unterwegs nach Eimsbüttel in die Gärtnerstraße zu meinem damaligen kleinen Kulturzentrum, der Parallelwelt Kulturbar, und stand mal wieder im Stau. Stunden.
Was in Hamburg?
Also NDR Info, weißt du, wenn du zum sechsten Mal den gleichen Nachrichtenblock hörst und du bist immer noch in Hamburg und immer noch nicht da, wo du hin willst, dann wird das Nervenkostüm dünner.
Ja, aber es gibt ja zwei Methoden, damit umzugehen. Ich mache das dann zum Beispiel so, ich höre einen Podcast oder telefoniere.
Empfiehlst du mir gerade, den NDR auszuschalten, wenn ich im Auto im Stau stehe? Ist es das,
nein,
was du tust, Ilka?
Ich habe einen Weg für mich gefunden, wie mich das nicht so stresst, meine ich damit. Du sollst natürlich nur meinen Podcast hören, wenn du irgendwo im Stau stehst.
Aber mich hat diese Situation völlig gestresst, weil ich hatte diese To-Do-Liste im Kopf und meine Hände wollten was bewegen und waren aber an dieses Lenkrad gekettet. Und dann kam die Kreuzung beim Altonaer Rathaus und dann stellte ich fest, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich hingucken soll, weil mir das alles viel zu viel war. Und das war der Moment, wo mir dieser Gedanke kam, hoppala, vielleicht musst du nicht dich ändern, sondern deine Umgebung. Und genau so war es dann auch.
Also es war sowas wie dein Alles-auf-Anfang-Moment, also deine Veränderung in deinem Leben, wo du gesagt hast, das will ich jetzt machen. Wie habt ihr gelebt in Hamburg?
Sehr angenehm, in einem Bungalow am Klövensteen.
Schöne Ecke, ja.
Ich nenne ihn den Bungalow der Annehmlichkeiten. Also ein wunderschönes Architektenhaus war das, sehr durchdacht, sehr... Ja, mit so ein bisschen Understatement, ne, von außen so, naja, aber wenn du dann reingehst, denkst du so, ah, okay.
Wie jetzt? Aber du bist für mich die Einrichtungsexpertin sowieso. Also auch wenn jetzt Einsatz in vier Wänden ein bisschen her ist, aber das waren ja...
Ein bisschen ist gut. Der letzte Drehtag ist über 10 Jahre her.
Ach Gott, da fühle ich mich so alt. Mir kommt es noch gar nicht so lange her. Aber du warst ja irgendwie 10 Jahre unterwegs und hattest so viele Fans. Hast den Deutschen Fernsehpreis dafür gewonnen. Also wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, gucke ich natürlich ganz anders auf deine Einrichtung als Beamte.
Und dann wirst du... In meiner jetzigen, ich nenne das alte Fachwerkhaus ja liebevoll die Antikbude. Und diese Antikbude hat mit einer Einrichtungsexpertin so gar nichts zu tun. Du kommst in diese riesige alte Dele und du wirst etwas aus jeder Dekade der letzten 100 Jahre finden, stilmäßig. Es ist zusammengewürfelt, es ist bunt, es ist voll. Nix mit Minimalismus, weil dort ja auch Kneipenbetrieb war bis Mitte letzten Jahres noch dazu. Und
was hätte denn die Tine Wittler von damals zu dieser Einrichtung gesagt?
Die hätte sich gefreut.
Viel weil, zu tun.
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar keine Freundin von Durchgestaltem. Das große Geheimnis ist ja, dir das selber so zu gestalten, wie es für dich genau richtig ist. Und ich werde niemals richten über die Einreise. Ich meine, das ist immer so, weißt du, wenn du einen Zahnarzt triffst, sagst du ja zu dem auch nicht ständig, hier kannst du mal gucken, da oben links ist irgendwie so.
Doch, ein Verwandter ist Zahnarzt und genau das passiert, auf jeder Party.
Oh Gott, der Arme.
Wirklich, das passiert auf jeder Party.
Der Arme. Mhm. Also ich habe mir das angewöhnt, beziehungsweise abgewöhnt. Ich gehe auf solche Fragen auch gar nicht mehr ein, weil für mich ist das, ja, das ist ein Teil meines Lebens und ein Teil meiner Arbeit. Aber das ist jetzt nichts, was mein Köpfchen beschäftigt, wenn ich einen Raum betrete oder so.
Nervt dich das, dass du immer wieder darauf angesprochen wirst? Ich meine, es war ja auch meine erste Assoziation.
Was heißt, es nervt mich? Also ja, es gibt Situationen, wo mich das nervt, wenn ich nämlich mit was ganz anderem gerade unterwegs bin. Mhm. Und was tatsächlich für mich lange ein Problem war, ist dieses Schubladendenken, das sehr, sehr weit verbreitet ist. Ich bin ja jetzt 10 Jahre da raus, lebe seit 10 Jahren als freiberufliche Künstlerin, ne, stehe auf der Bühne, spiele Theater, singe Chansons,
mache meine bildende Kunst. Wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben? Das sind ja auch ewig
irgendwas
viele.
Zwischen 15 und 20. Ja. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass Menschen genauer hinschauen. Mhm. Und dass sie die Bereitschaft mitbringen, dich aus deiner Schublade zu entlassen und sich dafür zu interessieren, was macht sie denn heute? Also ganz oft höre ich zum Beispiel, man hört ja so gar nichts mehr von ihnen. Das ist natürlich Quatsch, nur weil ich nicht mehr im Fernsehen Millionen erreiche, stehe ich ja trotzdem auf der Bühne, dann vielleicht vor 200 Menschen. Aber zu sagen, man hört ja gar nichts mehr von ihnen, das ist so ein Sender-Empfänger-Ding. Ne? Mhm. Also ich will nicht nur senden, sondern ich find's toll, wenn Leute sich eigeninitiativ dafür interessieren, was man macht. Und dazu gehört zum Beispiel, ja, einfach mal gucken, was macht sie denn?
Ne? Ist das aber verletzend dann in dem Moment?
Naja, was heißt verletzend? Nee, das ist nicht verletzend, aber es kann natürlich dazu führen, dass du das Gefühl bekommst, dass deine aktuelle Arbeit nicht so gewertschätzt wird wie die Arbeit. Und das ist ja auch noch so ein Ding. Einsatz in 4 Wänden wurde den Leuten umsonst nach Hause geliefert. Für das, was ich heute mache, müssen sie selber den Hintern hochkriegen. Mhm. Eine Theaterkarte kaufen oder ein Buch kaufen oder sich einfach auf den Weg machen, um mich zu besuchen.
Oder deine Kunst anzuschauen.
Genau. Hier in Hamburg gibt's ja jetzt die kleine Galerie an der Gärtnerstraße. Ich habe in den letzten 5 Jahren auf dem Land auch die bildende Kunst für mich entdeckt. Habe ganz viele Corona-Nächte damit verbracht, Werke zu schaffen. Und bringe das wendländische Lebensgefühl, wenn du so willst, jetzt nach Hamburg mit der wendländischen Botschaft an der Gärtnerstraße.
Um das abzuschließen mit Einsatz in 4 Wänden, würde ich aber gerne nochmal wissen, weil das habe ich schon öfter gehört von Menschen, die, was weiß ich, irgendwie ihren Job gewechselt haben und irgendwie aus den Medien kamen, dass es erstmal schwer war, von diesem total Sichtbaren so ein bisschen zurückzutreten. Dass das nicht so einfach war, da loszulassen. War das für dich auch so?
Absolut nicht.
Ja. Ich glaube, es ist so eine Typfrage vielleicht auch.
Absolut nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht so hundertprozentig gerne prominent. Mhm. Das hat mich belastet tatsächlich. Und das war nicht das Richtige für mich. Auch damit hatte der Rückzug aufs Land zu tun.
Warum? Was magst du daran nicht?
Das Gefühl, ständig beobachtet zu sein. Das Gefühl ständig, nicht das Gefühl, sondern ständig angesprochen zu werden, ständig Fotos machen zu müssen, auch wenn du gerade mit wirrem Haar und mit der 10er-Packung Klopapier unterm Arm im Supermarkt stehst. Und interessanterweise sagt man ja immer, die Großstadt sei anonym und auf dem Land wäre das so eng. Für mich stellt sich das genau andersrum dar. Ich hatte hier in der Stadt keine Chance mehr, anonym zu sein. In meinem 48-Einwohner-Dorf, da kennt mich jeder. Und auch in dem Supermarkt, wo ich einkaufen gehe. Oder in der, ne, klar, die ersten 2 Wochen, ach, guck mal da. Aber jetzt ist das wie so, also, und wenn ich da in Gummistiefeln auflaufe, interessiert sich niemand für. So. Und das war für mich ein riesiger Befreiungsschlag tatsächlich, der viel Kreativität zurückgebracht hat.
Also war das so richtig so, dass du dann lieber mal zu Hause geblieben bist, ja, weil du gedacht hast, oh, ja, sonst, ja, ehrlich?
Ja, klar. Und was mir auch gefehlt hat, war die Nähe zur Natur. Also klar, Klöwen stehen, das ist ja direkt am Wald und so weiter. Aber trotzdem hat das nicht gereicht, um mein Bedürfnis nach Ruhe zu erfüllen.
Hast du das zum Schluss nicht mehr gern gemacht, dich vor der Kamera zu zeigen? Weil wenn du so sagst, ich mochte das eigentlich nicht prominent, sondern immer wieder dieses Präsente. Oder war das dann was anderes, wenn du gedreht hast?
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte eigentlich schon 2 oder 3 Staffeln, bevor es dann soweit war, aufhören. Und habe letztendlich die letzten Staffeln fürs Team gemacht, ne, damit es weitergeht sozusagen. Aber für mein Gefühl hätte ich schon vorher aufhören müssen, um eben genau nicht in dieses Stadium zu gelangen. Naja, aber das Schicksal wollte es anders, ne? Ich habe dann noch 2, 3 Runden gedreht sozusagen.
Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt total, dass du das gemacht hast, weil, was weiß ich, Andreas Türk zum Beispiel, da fühltest du dich ungerecht behandelt, hast gekündigt. Ne? Jetzt so dieses, Stadt ist mir
nicht
so
von Andreas Türk übrigens, um das klarzustellen, sondern von der Produktionsfirma. Ja,
okay, sorry. Aber weißt du, ich habe so viele von dir, jetzt macht gerade klack, klack, klack bei mir im Hirn, weil ich so viele Momente rausziehen könnte, wo ich beschreibe, dass du ja eher so bist, so, dann ändere ich das jetzt, dass du dann freiwillig dich dem ausgesetzt hast, obwohl du da gar keinen Bock mehr drauf hattest. Das wundert mich.
Naja, also ich bin das ja nicht alleine gewesen, diese Sendung. Da hing ein riesen Team dran und da hingen sehr viele Handwerkerkollegen dran, die mittlerweile ihre Tätigkeit teilweise rund um diese Sendung aufgebaut hatten. Das heißt, die haben dem Format zur Verfügung gestanden und haben darüber natürlich ihre normalen Kunden vernachlässigt. Und damals war das nicht so wie jetzt, ne? Also jetzt kannst du dich ja als Handwerker gar nicht retten vor.
Ja.
Versuch mal gerade einen Klempner zu kriegen. Ich hatte letzte Woche Wurzelwerk in meiner hauptabwasserführenden Leitung an der Antikbude. Ich sag dir, Katastrophe. Aber egal.
Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten. Aber es ging da nicht nur um mich, sondern da hing ein ganzes Team dran. Und das waren 30, 40 Leute. Und das ist dann was anderes, finde ich.
Auf jeden Fall. Du hast halt dann Mitverantwortung, ne?
Genau.
Was ja aber auch wieder was ist, wenn du es eigentlich nicht machen willst. Das ist ja, als wärst du, weiß ich nicht, so ein Gaul, der einen Karren ziehen muss, ne? Obwohl er gar nicht mehr so richtig laufen will.
Naja, also Gott sei Dank war das Ding ja sehr erfolgreich. Das heißt, ich konnte mir das dann dank eines guten Managements schon so nett auch machen, wie es eben gerade noch ging. Ne? Also,
Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu deinem Alles-auf-Anfang-Moment, weil da sind wir eigentlich, bevor wir jetzt abgebogen sind, waren wir da, dass du halt in diesem Auto saß und gedacht hast im Stau, irgendwie das ist es nicht mehr. Ich möchte jetzt aufs Land oder ich möchte irgendwie meine Wohnsituation verändern. Ne? Ich brauche mehr Raum. Ist das bei dir so, du hast es da gemerkt und dann bist du die Entscheidung angegangen, bist nach Hause, hast gesagt, übrigens, wir ziehen jetzt um oder wie?
Man muss dazu wissen, dass ich ja auf dem Land groß geworden bin und das immer sehr geliebt habe dort. Natürlich konnte ich als Jugendliche nicht schnell genug davon weg, wie es halt so ist, ne? Sturm und Drang und raus. Aber die Grundeinstellung zum Landleben und die Grundsehnsucht nach diesem Dasein ist immer geblieben. Und ich glaube, in dem Moment ist es einfach voll durchgeschlagen. Alle, auch in meiner Umgebung, hatten mich ja die Monate vorher erlebt, dass ich unzufrieden war, dass ich deshalb teilweise auch ungerecht war, dass da irgendwas nicht stimmte. Und es war glasklar, wenn ich jetzt diese Korrektur nicht einläute, dass dann alles noch schlimmer werden würde. Und ich habe damals zu meinem Mann gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir machen weiter wie bisher, dann kannst du mich in einem halben Jahr in irgendeiner hübschen Burnout-Klinik abliefern. Oder da steht jetzt eine Veränderung an. Und dann haben wir uns für die Veränderung entschieden. Also ich habe mich für die Veränderung entschieden und er musste es akzeptieren, weil...
Na gut, wenn du krank wirst...
So, damit ist niemandem geholfen.
Ja,
genau. Genau, ja.
Ich versuche noch so das zu begreifen, dass es wirklich eine Stadt sein kann, die einen so einigt, weil also bei mir ist es vom Gefühl halt ganz anders und dass du so einen Druck dadurch empfunden hast, das ist irgendwie, das muss ich ja über Jahre dann aufgebaut haben, dass du es gemerkt hast, oder wie war das?
Naja, es hatte dann natürlich auch damit zu tun, dass ich mich ja komplett auf meine künstlerischen Tätigkeiten konzentriert habe seit 2014. Und für diese Tätigkeiten brauche ich die genannte Ruhe, brauche ich Reflexion, brauche ich die Möglichkeit, mich für Inspiration wirklich zurückzuziehen, die Stille, ganz wichtig, innere Einkehr. Das sind alles Dinge, die haben da nicht mehr funktioniert. Und jetzt funktioniert das wieder. Und seit ich da bin, bin ich sehr, sehr, sehr produktiv und das macht mich glücklich.
Du weißt sehr gut, was deine Bedürfnisse sind. Darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen.
Das ist der springende Punkt.
Ja,
das ist der springende Punkt, genau.
Ich glaube, das ist ganz oft so, dass man das eben dann nicht weiß und deshalb auch nicht genau weiß, was muss ich verändern. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Ich möchte noch ganz kurz, um das abzuschließen, dieser Umzug. Du bist mit deinem Mann dann dahin.
Na, er ist hauptsächlich in der Stadt geblieben, weil er ja in der Stadt gearbeitet hat.
Ach so, er ist am Anfang gar nicht komplett mit rübergezogen.
Genau. Auch bis heute nicht übrigens.
Ach so.
Ja.
Ach, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Beziehungsmodell.
Naja, also jetzt kann ich es ja sagen. Wir haben uns getrennt im Oktober 2020. Also ich bin jetzt, haben wir jetzt für ein Jahr?
22.
Ja. Ich bin schon seit über 2 Jahren wieder Single.
Ach, okay. Ja. Also du hast dich mehreren Dingen in der Stadt entledigt, sag ich mal.
Na, so würde ich es jetzt nicht sagen. Wir haben es ja versucht. Aber dann kam ja auch noch Corona.
Ja.
Und Corona war eine verdammt harte Zeit für mich, weil ich hatte ja dreifach ins Klo gegriffen. Ich konnte nicht mehr auftreten, ich konnte meine Dorfkneipe in der Antikbude nicht mehr betreiben und ich konnte auch nicht mehr selbst als Kulturveranstalterin tätig sein, was ja eines meiner weiteren Standbeine ist. Von 100 auf 0.
Ja, von vielen Plänen auf, ich kann nicht machen.
Wirklich, ne? Null. Und mir ist richtig der Arsch auf Grundeis gegangen. Richtig. Und da war in meinem Kopf kein Platz mehr für nichts anderes. Also auch nicht mehr für die Beziehung, wenn du so willst. Das war wieder so ein Moment, wo ich ein bisschen garstig wurde. Und letztendlich haben wir dann gemeinsam die Konsequenzen gezogen. Und ich habe gesagt, im Grunde ist das viel mehr der Neuanfang gewesen als der Umzug.
Ja.
Weil diese Corona-Zeit, wow, das hat so viel durcheinander gewürfelt, auch im kleinen Kopf. So. Und sich da wieder neu zu sortieren und zu überlegen, okay, was machst du denn jetzt? Ist ja alles im Arsch. Wie geht's weiter? Und und so kam das. Und deshalb würde ich das eigentlich eher so als den Neustart bezeichnen als damals den Umzug.
Ja, auf jeden Fall. Wie hast du diese Kraft gefunden, zu sagen, okay, ich bleibe hier wohnen, jetzt ist Corona, kohletechnisch sieht's übel aus, keine Ahnung, wo es hingeht. Ich trenne mich jetzt von meinem Mann, mit dem ich schon ein paar Jährchen verheiratet bin.
10 Jahre waren wir verheiratet,
ja,
tatsächlich.
Das ist eine ganze Zeit. Wie hast du das gemacht? Wie hast du gesagt, mein Kreuz ist breit genug, als dass ich das alles stemmen kann?
Also ich wusste gar nicht immer, ob ich das alles stemmen kann. Es gab viele Nächte voller Verzweiflung. Es gab viele schlaflose Nächte. Ich wusste das nie, wie es letztendlich wird. Aber ich habe zum Beispiel einen Plan B gemacht. Und habe mich dann der Möglichkeit gestellt, dass ich das Haus wieder verlieren könnte. Und habe mich mit diesem Gedanken angefreundet. Habe sogar schon angefangen, Hausstand zu verschenken, weil ich der festen Überzeugung war, demnächst werde ich mich verkleinern müssen und ich werde dieses Haus verlassen müssen. und hatte dann schon hier meinen Nachbarn Wurm gefragt, ob ich bei ihm im alten Kuhstall Sachen unterstellen kann. Und der verrückte Professor in meinem Dorf, der hat so eine kleine Gartenhütte, wie so ein Tiny House. Da habe ich dann schon damit geliebäugelt, ob ich da nicht vielleicht rein kann und so weiter und so fort. Und das Erstaunliche ist, ab dem Moment, wo ich mich mit diesen Gedanken angefreundet hatte und sie nicht mehr als Katastrophe empfand, sondern als Möglichkeit, auch um mich zu erleichtern, weil ich wäre ja dann viele Sorgen los gewesen. Ab dem Moment mehrten sich die Zeichen, dass ich es schaffe. Und dann kamen von überall so kleine Blitze, kleine neue Jobs und dieses und jenes. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich kenne jetzt beide Möglichkeiten. Und sollte Plan B erforderlich werden, werde ich damit umgehen können. Und dann ist es okay.
Würdest du dann da wohnen bleiben wollen? Okay.
Also ich glaube, ich würde schon sehr, sehr gerne im wundersamen Wendland bleiben wollen. Ich passe da sehr gut hin und fühle mich da so wohl. Aber ich würde jetzt niemals sagen, es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist zum Beispiel so, ich bin jetzt 49, die Eltern kommen langsam in die Jahre und das sind 3 Stunden bis dahin. Mhm. Und meine Schwester lebt dort in der Nähe und würde im Ernstfall das Ding schultern müssen. Nee, das geht auch nicht. Also es gibt auch die Überlegung, vielleicht sogar mit einem weiteren Bein, wie auch immer, nach Ostwestfalen zurückzukehren, einfach um dann bei den Eltern zu sein und sich kümmern zu können. Also das Leben ist halt kein früher gab es den schönen Spruch, das ist kein Ankreuzfrühstück. Ist es in gewissem Sinne schon, aber ich muss halt wissen, wo ich meine Kreuzchen machen möchte und wo meine Prioritäten sind. Und für mich gehört Veränderung dazu. Das, so ist das Leben. Das ist keine Linie, die gerade verläuft.
Ich habe das neulich gehabt, da wurde ich in einem Interview gefragt, so, was sind denn deine nächsten Ziele? Und da sagte ich so zu ihr, ich habe vielleicht so ein paar kurzfristige, ne? Also nächsten Monat das.
Gleich was zu essen machen.
So, weil, ja, ohne Witz, weißt du, so ganz kurzfristige Dinger. Und dann sagt sie so, ja, warum denn? Wenn wir was gelernt haben, eben, dass ich nicht sagen kann, was in einem Jahr ist oder so. Ich kann Wünsche äußern, wo ich da gern wäre oder was ich da gern irgendwie erlebt haben möchte oder so. Geht dir das auch so, dass man das irgendwie jetzt, also ich gehe das anders an, ich weiß gar nicht, ob es durch Corona kam oder irgendwie durch Joberfahrung, dass man da irgendwie anders tickt?
Also ich glaube, das hat durchaus auch was mit dem Alter zu tun. Ich habe neulich mit Ildiko von Kürti in ihrem Podcast darüber gesprochen. Also ich bin 49, aber mein Erfahrungsschatz, ich fühle mich manchmal wie 65.
Warum?
Also nicht wegen körperlicher sondern weil so viel in meinem Kopf drin ist. Mhm. Und ich habe keine Angst mehr, was zu verpassen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das alles mitgenommen. Und ich habe wahnsinnig viele tolle Sachen erlebt. Ich habe auch durchaus viel nicht so schöne Dinge erlebt. Und ich brauche keinen Input von außen mehr, sondern das Innen ist entscheidend und wie ich damit umgehe. Und wenn man mich nach einem Ziel fragt, ich hätte so gern so ein langweiliges Leben. Weißt du, wo man das Nötigste hat für sein Auskommen, wo ich im Garten rumpütschern kann. Im Sommer ist Rasenmähen ja mein zweiter Vorname. Dann düse ich da immer um dieses Grundstück mit meinem kleinen Rasenmäher mit 40 cm Schnittbreite.
Und auch so ein bisschen länger was zu tun.
Und unterhalte mich mit dem Monstermaulwurf. Also, ich weiß nicht. Mein Ziel ist es eigentlich, mit meiner Kunst, von meiner Kunst bescheiden leben zu können, keinen Stress zu haben, mich kümmern zu können, wenn es nötig ist, ohne dass das mein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Du kennst doch diese Stresszeiten, im Job wahnsinnig viel zu tun und dann wird irgendjemand krank oder so und du hast das Gefühl, das geht jetzt gar nicht, aber das ist die falsche Priorität. ja, es geht um das Innen und nicht um das Außen. Und ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche keinen Urlaub. Mein Auto ist 16 Jahre alt. Wolfgang, ich liebe ihn. Wolfgang, I love you. Wolfgang ist ein Volvo. Und hält durch. Das Ding ist irre.
Mein Auto ist auch 16. Du sag mal, es hört sich an, dass du dieses Lebensmodell, was du jetzt hast, es ist für mich so genau das Konträre zu dem, was du vorher hattest. In der Großstadt, Medienfrau, bekannt. Hier, lass uns mal ein Selfie machen und so weiter. Jetzt im Wendland, dieses auf dich. Also das ist ja wirklich komplett das Gegenmodell. Ist das so? Bist du deshalb im Kopf 65, weil du eben schon so viele Leben, so verschiedene einfach hinter dir hast?
Es ist ja kein Gegenmodell. Es ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Das ist halt das Ding. Weißt du, ganz oft werden Lebensentwürfe so völlig bekloppt gegeneinander gestellt oder so. Das Schöne ist doch, dass wir alle lernen, im Idealfall, sage ich jetzt mal, und uns weiterentwickeln. Und wenn wir in der Lage dazu sind, eben diese Weiterentwicklung so zu akzeptieren, indem wir wirklich auch in uns reinhorchen und überlegen, was macht das denn mit mir? Mhm. Und was sagt mir das denn jetzt? Wie sieht mein Wunschleben aus? Vielleicht im Gegensatz zu dem, was ich gerade lebe. Also das Innen mit dem gelebten Außen in Einklang zu bringen. Mhm. Das ist die Herausforderung. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die das nicht tun. Und dann läufst du Gefahr, irgendwann zu kollabieren. Aber rechtzeitig sozusagen die Red Flag, die rote Flagge zu erkennen, wenn dein Körper, dein Geist, deine Seele und dein Herz dir sagen, hier stimmt was nicht, hör mir doch mal zu. So.
Und das nur wie macht man das? Das ist die Frage. Weißt du, das ist ja der Kasus Knactus. So.
Ja, ja. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil unsere Lebensentwürfe ja oft damit zu tun haben, dass wir denken, wir haben viel zu wenig Zeit. Und wir nehmen uns nicht die Zeit, uns einfach mal eine Stunde in den Sessel zu setzen und nichts zu machen. Sondern einfach nur mal die Gedanken. Weißt du, so wie bei L'Oreal, ich möchte einfach nur hier sitzen. Geh doch mal spazieren. Mhm. Nein, ich möchte einfach nur hier sitzen. So. Mhm. Und sich da wirklich die Zeit zu nehmen für innere Einkehr. Und für das einfach in sich reinhorchen. Man muss noch nicht mal meditieren oder was. Einfach mal nichts tun und die Umgebung wahrnehmen, tief durchatmen. Und dann kommen manchmal Fragen, um die man sich dann kümmern kann. Aber es hat ganz viel zu tun mit Sortieren von Gedanken, von Emotionen, von Umständen. So.
Ich frage mich dann nur, ich sehe dich jetzt gerade da in deiner Dele sitzen, im Wendland, in diesem Fachwerkhaus, was leicht schief ist.
Es ist so ein riesiger Ohrensessel, den ich da habe. Mhm. Der Testbildsessel. Der ist bezogen mit einem unfassbar bunten Stoff in Streifen. Und dieser Sessel, ich weiß noch, den habe ich als Studentin gekauft. An der großen Bergstraße in Altona war so ein Second-Hand-Polstermöbelladen irgendwie. Und dieser Sessel hat damals 150 Mark gekostet. Und der hat so eine, wie so diese Relax-Sessel, der hat so ein Fußteil, das man ausfahren kann und so einen Hebel und dann liegt man da so drin. Und diesen Sessel nenne ich mein Denkmal. Und immer wenn ich das Bedürfnis habe nach Sortierung, nach innerer Ruhe, dann gehe ich gezielt auf diesen Sessel. Das ist auch was ich jedem empfehle, sich einen Ruhepol zu schaffen, der frei bleibt von Arbeit, von Kummer, von Sorgen, von herumliegenden Socken. Einfach so ein kleines Eckchen zu haben, wo du für diese Muße und diese innere Einkehr Platz nehmen kannst, ohne dass du vorher was wegräumen musst oder so. Ja, und dann liege ich da
so und denke. Dann hat man diese Fragen. Aber das ist ja auch so, die zu sortieren und zu kapieren, ist ja so, das ist ja erstmal auch beängstigend. Da denkt man erstmal, oh nee, vielleicht doch nicht.
Erstmal die richtigen Fragen finden.
Wie machst du das?
Es geht in diesem Fall darum, dir erstmal einen Überblick zu verschaffen über deine Fragen und die Ausgangssituation zu schaffen, dass du weißt, was sind denn wirklich die Hauptbaustellen sozusagen. Weil ganz oft, wenn wir vor so einer Entscheidung stehen und dann haben wir dieses Chaos im Kopf und die Gedanken rotieren und irgendwann sind wir gar nicht mehr in der Lage, das auseinander zu pflücken. Dann ist das eine mit dem anderen verwoben. Und dann gucken wir vielleicht auch manchmal zu sehr oder zu wenig auf uns selber. Das heißt, wir sind viel zu viel im Außen oder viel zu sehr in unserer eigenen kleinen Nutshell.
Ist das so dein Tipp an alle, die uns hören, die überlegen, ob sie einen Neustart machen? Dieses sich Zeit nehmen, ist das?
Absolut, absolut. Ja, ganz viele Fehler passieren nicht, wenn wir uns Zeit nehmen. Und wenn wir unsere Ungeduld in den Griff kriegen und das Denken zulassen, ich will jetzt nicht sagen ohne Ziel, aber wirklich das Reflektieren ohne einen Druck. Meistens lassen wir den Druck zu groß werden und können uns dann gar nicht mehr die Zeit nehmen, die Gedanken einfach mal wandern zu lassen. Weil dann sofort dieses Ding kommt, du musst da jetzt was tun, du musst jetzt was entscheiden, du musst jetzt was ändern. Nee, wenn wir dicht an uns selber sind und uns selber beobachten und begleiten, dann kommt es manchmal gar nicht so weit. Dann erkenne ich früh genug, wo müsste ich denn jetzt mal nachjustieren oder wo fehlt mir was oder welches Bedürfnis kommt zu kurz oder so. Ich empfehle immer, lege dir einen Vorrat an dem, worüber du lachen kannst. Mhm. Und hab das immer dabei. Bei mir ist es zum Beispiel Happe Kerkeling. Aha. Wenn ich diese Nummer sehe hier mit, ich glaube es nicht, ich glaube es einfach nicht, hier Kaffee Korten oder hier diese Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich könnte mich wegschmeißen. Und immer, wenn gar nichts mehr geht, dann nehme ich mir die paar Minuten und gucke mir das an und die Welt ist wieder in Ordnung. Es sind so ganz einfache Tricks, zu denen wir da greifen können. Und das ist ja Gott sei Dank auch verfügbar. Oder ob ich meinen Lieblingscomic in der Brusttasche habe oder was auch immer. Das, was dir gut tut, trage es nah am Herzen und nimm es dann zur Hand, wenn du es brauchst. Ja.
Viel auch mit Selbstliebe zu tun, dass man sich selbst gut behandelt, ne?
Ah. Womit wir wieder beim Urvertrauen.
Genau. Tini, ich könnte stundenlang so weitermachen. Ehrlich, das ist ganz toll und super interessant, was du auch alles auf die Beine stellst. Wir wollen nur mal kurz sagen, dass du auch ein neues Buch rausgebracht hast, das Wohlfühlprinzip.
Nein! Guck mal.
Scheiße. Ich bin drauf reingefallen.
Siehste, es heißt das Wohnfühlprinzip. Und ich hatte ja jetzt schon ein paar Pressetage. Und das, was dir jetzt gerade passiert, ist jedem passiert.
Ehrlich? Da siehste
mal. Aber das ist ein Check. Das ist auch eine schöne Sache. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Wir gucken so wenig genau hin. Wir überfliegen nur noch. Und dadurch entsteht sowas.
Moment. Ich habe Kontaktlinsen drin und mit denen kann ich nah nicht gucken. Also bei mir ist noch was anderes. Bei mir ist die Eitelkeit, die mir gerade irgendwie nicht in die Karten spielt.
Da haben wir wieder das Innen und das Außen.
Da sind wir wieder mal was anderem.
Aber ja. Das ist zum Beispiel etwas, was mich auch in meiner künstlerischen Tätigkeit extrem beschäftigt. Also mein Hauptarbeitswerkzeug ist ja tatsächlich die Sprache. Wörter, Buchstaben, auch in meiner bildenden Kunst spielt Sprache immer eine große Rolle. Und ich möchte gerne dazu anregen, dadurch auch genau hinzugucken und genau zu lesen und sich die Mühe mal zu machen, zu gucken, was ist Sprache eigentlich für ein tolles Konstrukt, was können wir damit alles machen. Und dieser Titel ist so ein klassischer Fall, ne? Es heißt das Wohnfühlprinzip, aber alle fragen nach dem Wohlfühlprinzip. Und dann heißt es in der Buchhaltung immer, ne, haben wir nicht. In der Buchhandlung. Der Verlag ist schon verzweifelt. Also die hatten das zwar geäußert, die Befürchtung, dass es passieren könnte,
ja.
Aber das ist so oft passiert, dass die Leute wirklich nicht hingucken und den Titel gar nicht wirklich lesen, sondern das verselbstständigt sich und aus dem N machst du einfach automatisch ein L.
Könnte aber auch sein, ich sehe dein Gesicht, du lachst mich an und dann bin ich beim Wohlfühlen.
Naja, also das ist ja jetzt so.
Ja, was denn? Als Künstlerin weißt du doch, in jedem Produkt, in jedem Kunstwerk sehen Menschen was anderes.
So. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Können wir uns
das
darauf einigen?
Ja. In meiner aktuellen Werksreihe ist es so zum Totlachen. Im Wendland isst man ja gerne noch den guten alten Mad Eagle.
Der mir durchaus auch bekannt ist, ja.
Und die aktuelle Werksreihe, Metworks heißt die Werksreihe. Und ich habe knapp 300 Begriffe gesammelt, die mit dem Begriff Met spielen. Also sowas wie Metti Ford Klinik. Oder Metti Ford Klinik ist das Refugium für Hackfleischsüchtige. Oder Methusalem.
Mein Mann hin.
Methusalem ist Hackfleisch, das das Haltbarkeitsdatum überschritten hat. Oder das Doppelmet, ne, Liegefläche für viel Wurst. Und bislang sind das 10 Exemplare, alles Unikate übrigens. Wer gerne Kunst kaufen möchte, sehr gerne. Und Grundlage für diese Werke ist das Foto eines original wendländischen Met-Igels. Mhm. Und dieses Foto habe ich verfremdet und bearbeitet. Und dadurch sind so Kleinigkeiten, entweder oben rechts in der Ecke siehst du so ein lachendes Brötchen. Und das macht so viel Spaß, mit dieser Sprache zu arbeiten. Und die Leute stehen da voll, lachen sich tot. Ne? Und das ist wieder, ja, Humor und Sprache und ja. Ein fröhliches Miteinander, würde ich mal sagen.
Das war für mich auch ein fröhliches Miteinander heute.
Mit freundlichen Grüßen.
Tine Wittler zu Gast bei Alles auf Anfang. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ihr Lieben, immer donnerstags gibt es natürlich eine neue Folge Alles auf Anfang mit einer inspirierenden, motivierenden, tollen Geschichte, wo halt jeder so sein Ding rausziehen kann. Ihr findet uns immer in der ARD Audiothek und was für uns natürlich wichtig ist, ist, dass ihr uns abonniert. Ihr findet da so eine kleine Glocke, einfach draufklicken und dann hören wir uns hoffentlich spätestens nächste Woche wieder. Alles Liebe, eure Ilka.
Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.